Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zur heutigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Es spricht heute Erich Fischer zu Ihnen und sein Thema lautet Erfüllte Hoffnung Teil 1. Vorher jedoch hören Sie die Schriftlesung sowie ein Gemeindelied. Die Mitarbeiter des Missionswerkes Mitternachtsruf wünschen Ihnen viel Freude und Gottes reichen Segen beim Zuhören dieser Botschaft.
Ich lese aus Matthäus 9, die Verse 18 bis 22. Matthäus 9, Verse 18 bis 22. Und als er dies mit ihnen redete, siehe, da kam ein Vorsteher, fiel vor ihm nieder und sprach: Meine Tochter ist eben gestorben, aber komm und lege deine Hand auf sie, so wird sie leben. Und Jesus stand auf und folgte ihm mit seinen Jüngern. Und siehe, eine Frau, die 12 Jahre blutflüssig war, trat von hinten herzu und rührte den Saum seines Gewandes an. Denn sie sagte bei sich selbst: Wenn ich nur sein Gewand anrühre, so bin ich geheilt. Jesus aber wandte sich um, sah sie und sprach: Sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Und die Frau war geheilt von jener Stunde an.
Thank you. Ja, liebe Geschwister, auch ich möchte Sie ganz herzlich an diesem Morgen begrüßen. Heute Morgen möchte ich mich einem Ereignis im Leben Jesu zuwenden, von welchem der eine oder andere vielleicht noch nie etwas in einer Predigt vernommen hat. Gelesen von diesem Zusammentreffen, das haben wir alle schon. Oh ja. Aber haben wir beim Lesen auch einmal innegehalten und uns Gedanken über das gemacht, was uns da eigentlich berichtet wird? Ich weiß es nicht. Aber das soll uns nicht davon abhalten, diese von Markus aus dem Matthäusevangelium gelesene Begebenheit etwas näher zu beleuchten, um verborgene Hintergründe zur Stärkung unseres Glaubens herauszuarbeiten. Dazu werde ich allerdings nicht den gelesenen Text als Grundlage benutzen, sondern den, welcher uns das Markus-Evangelium in Kapitel 5 liefert. Er ist am ausführlichsten. Auch werde ich nicht alle Gedanken in einer Predigt bewältigen können und teile diese Begegnung deshalb in zwei Teile. Heute also der erste Teil. Bevor wir nun in den Bericht einsteigen, möchte ich kurz in Erinnerung rufen, von woher Jesus eigentlich gerade kommt. Er hat die Überfahrt vom Ostufer des Sees Genezareth hinter sich und ist wieder ans Ufer, also ans Westufer des Sees gelangt. Hinter ihm liegt die Heilung des Besessenen aus dem Gebiet um die Stadt Gadara und die darauf folgende negative Reaktion der Menschen dieser Gegend. Als diese nämlich erfuhren, welches Wunder an diesem Besessenen geschehen war, da bat ihn die ganze Volksmenge aus der umliegenden Gegend, von ihnen wegzugehen, denn es hatte sie eine große Furcht ergriffen. Lukas 8, Vers 37. Er verlässt also das Ostufer und als er am Westufer aus dem Schiff steigt, da wird er ganz anders aufgenommen, als er am Ostufer verabschiedet wurde. Man könnte es fast als erwartungsvolle Aufnahme sagen. Denn Lukas schreibt, als Jesus zurückkam, also wieder ans Westufer kam, da geschah es, dass ihn die Volksmenge freudig empfing, denn sie warteten alle auf ihn. Er wurde also schon erwartet. Und das nicht nur von ein paar wenigen, sondern von einer größeren Menschenmenge. In der Gegenwartsform, die Markus ja so sehr liebt, beginnt nun die eingangs gelesene dramatische Geschichte. Ein Synagogenvorsteher eilt in höchster Not zu Jesus, weil seine Tochter im Sterben liegt. Jesus willigt ein, mit ihm zu gehen, wird aber durch ein anderes Ereignis aufgehalten. Und auf dieses andere Ereignis will ich nun in beiden Predigten eingehen. Es handelt sich um die Berührung, welche Jesus durch eine blutflüssige Frau erfährt. Da ist also diese arme, gequälte Frau, die, wie uns Markus berichtet, seit 12 Jahren an chronischen Blutungen leidet. Sie möchte unter allen Umständen mit Jesus in Berührung kommen. Bescheidener gesagt, sie würde sich ja schon damit zufrieden geben, wenn sie auch nur schon sein Gewand berühren dürfte. Wir lesen in Vers 28, denn sie sagte sich, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt. Liebe Geschwister, darf ich an dieser Stelle einen kleinen Exkurs wagen und fragen, hast auch du in deinem Leben schon einmal einen solchen Wunsch verspürt, den Wunsch, mit Jesus in Berührung zu kommen? in Berührung mit diesem treuen Erlöser und siegreichen Herrn? O ihr Lieben, seine Kraft zu heilen und zu segnen und selig zu machen, die ist doch grenzenlos, auch heute noch. Denn ihm allein ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Diese Macht Christi, Menschen frei und selig zu machen, die beruht doch auf einer dreifachen Tatsache. Erstens ist dieser sanftmütige und von Herzen demütige Mann aus Nazareth, der segnen und selig machen kann, doch wahrer Gott, Gott von Gott. Und darum ist auch sein Wille und sein Wort allmächtig. Denn wenn er spricht, so geschieht es. Und wenn er gebietet, so steht es da. Zweitens ist dieser sanftmütige und von Herzen demütige Mann aus Nazareth, der segnen und selig machen kann, auch Mensch geworden. Mensch wie du und wie ich, doch alle Zeit ohne Sünde, in Vollkommenheit rein und heilig. Er war und ist bevollmächtigt zu segnen und Großes zu tun, weil er eben Immanuel ist, Gott mit uns. Dieses heilige Geheimnis der Fleischwerdung Christi ist für jeden elenden Sünder ein offener Gnadenbrunnen. Geschwister, versucht das zu erfassen mit euren Herzen, nicht alleine nur mit dem Kopf. Es ist das Zentrum, Christus, der Gekreuzigte, dir und mir zugut. Er, der alle Himmel umspannt, der gleichsam die Säulen des Weltalls festhält, damit wir gerichtsverfallene Kreaturen die Möglichkeit haben, zum Vater zu kommen. Er, Christus, die fleischgewordene Barmherzigkeit Gottes, er ist unter uns und kann, wie wir in Hebräer Kapitel 7, Vers 25 lesen, auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen. Und dieser sanftmütige und von Herzen demütige Mann aus Nazareth, der kann selig machen, weil er drittens mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, ohne Maßen. Jesus hat diese mächtigen Taten und Wunder getan, weil der Heilige Geist vollkommen in ihm war. Der Evangelist Lukas sagt in Kapitel 4, nachdem der Teufel alle Versuchungen erfolglos abgebrochen hat und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes zurück nach Galiläa. In der Kraft des Geistes. Und diese gewaltigen Geisteskraft hat er Gewaltiges vollbracht und vollbringt auch heute noch das Gewaltigste. Und ihr Lieben, was ist das Gewaltigste? Ganz einfach, dass ein Sünder selig wird. Dass ein Mensch, der nichts als Zorn und Gericht und ewige Verdammung verdient hat, versöhnt wird mit Gott. Dass er gerecht gesprochen wird vor diesem Schöpfer des Himmels und der Erde. Das ist das Gewaltigste. Und das ist geschehen aufgrund des Kreuzes Jesu Christi auf Golgatha. Jesus, welcher euch heute Morgen gepredigt wird, hat die Kraft, alle Schuld und Macht der Sünde von uns zu nehmen und uns vollkommen zu vergeben, so wir im Glauben herzukommen, Buße tun und Gnade und Vergebung und Seligkeit gläubig und dankbar annehmen. Ihr Lieben, es gibt auch nach Golgatha keine Allversöhnung. Gott hat zu unserer Rettung getan, was er tun musste. Und er bietet uns diese tausendfache Gnade an. Aber herzukommen, Buße tun und die Gnade und Vergebung der Sünde zu empfangen, das ist deine und das ist meine Sache. Ist es nicht eine wunderbare Tatsache, dass es einen solchen Heiland gibt und dass ein solcher Heiland dich heute ruft? Eine Berührung mit Jesus verändert jedes Leben total. Mutlose und Verzweifelte werden ermutigt und getröstet, bis ihr Herz vor Freude wieder singt. Mühselige und Beladene werden erquickt und zur Ruhe gebracht, so sie denn kommen. Rachsüchtige werden befähigt zu vergeben. Feiglinge werden tapfer gemacht. Träge werden mit seiner Kraft durchdrungen. Selbstsüchtigen wird die Selbstverleugnung gelehrt. Seine Nägel und sein Kreuz werden sie mit ihm kreuzigen, bis die Selbstsucht gestorben ist. Das alles bewirkt die Berührung mit Christus, so du umkehrst und im Glauben zu ihm kommst. Jesus will auf dieser Erde und in dieser zu Ende gehenden Gnadenzeit immer noch Triumphe feiern. Schaut, inmitten des weiten Raums von Zeit gibt es ein Zentrum, in welchem Jesus vor allem Sieger sein will. Ein Fleck, wo er das Licht seiner Liebe und Gnade lebensspendend ergießen will, wo er sein Reich bauen will, blühend in Frieden und Glück. Und dieser Fleck, ihr lieben Geschwister, ist unser Herz. Ist dein Herz, ist mein Herz. Hier will er sein Reich bauen, nicht irgendwo im luftleeren Raum. Konnte das bei dir schon geschehen? Kannst du sagen, die Sonne, die nie untergeht, ist mir aufgegangen? Kannst du sagen, Jesus ist mein Heiland geworden, mein Herr? Kannst du sagen, ich habe nicht nur den Saum seines Gewandes, ich habe ihn selber berührt. Ich war tot in Sünde, siehe, ich lebe und Christus in mir. Selig der, der so sprechen kann. Wo aber nicht, so höre doch heute seinen Ruf. Lass das kalte Herz entzündet werden, bis auch du, wie diese blutflüssige Frau, dieses innere Drängen verspürt. Wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt. Nach diesem kleinen Exkurs in unsere persönliche Verantwortung hinein und der Möglichkeit der Umkehr, die das Wort uns aufzeigt, wollen wir uns jetzt wieder dieser Frau zuwenden und sie ein wenig näher betrachten. Schwer und schmerzlich muss ihre Not gewesen sein, welche sie zu Jesus trieb. Selten, oder soll ich sagen nie, kommt doch ein Mensch zu Jesus, wenn ihn nicht eine Not treibt, wenn er nicht überführt wird und erkennt, ich bin ein elender Sünder. Ich kann so vor dem heiligen Gott nicht bestehen. Heute nicht und in Ewigkeit nicht, wenn nicht ein Mittler dazwischen ist. Sie hatte Not, diese Frau. Zunächst ist es eine menschliche, eine körperliche Not. Eine lange Leidensgeschichte liegt hinter ihr und Markus schildert sie uns sehr eindrücklich. 12 Jahre hatte sie schon den Blutfluss. Eine chronische innere Blutung, vielleicht von einem Tumor herrührend. Ich denke, wir können kaum ermessen, was sie während dieser langen Zeit zu durchleiden hatte. Immer war da diese unangenehme, drückende Last der körperlichen Beschwerden. Und das ist schwer zu ertragen, insbesondere dann, wenn diese Beschwerden an die Kräfte gehen und wenn sie nicht enden wollen, wenn keine Besserung eintritt und ein Ende nicht absehbar ist. Zu all dem kam noch, dass sie ja nach jüdischem Gesetz als ständig kultisch unrein galt. Und das heißt, eine Teilnahme am Gottesdienst war ihr nicht erlaubt. Sie war ausgeschlossen, geächtet, gemieden. Zu allem Übel war sie jetzt noch völlig verarmt. So steht sie da, diese arme Kreatur, ohne Hoffnung. Markus berichtet, sie hatte viel erlitten, von vielen Ärzten und all ihr Gut aufgewendet, ohne dass es ihr geholfen hätte. Es war vielmehr noch schlimmer mit ihr geworden. Vers 26. Nach menschlichem Ermessen war ihre Lage also hilflos und hoffnungslos. Lukas, der Arzt, deutet es in Kapitel 8, Vers 43 ja an. Und warum hatte sie von vielen Ärzten viel erlitten? Warum? Es wird in Vers 26 ausdrücklich vermerkt. Und MacArthur fügt in seinen Fußnoten zu Vers 26 noch Folgendes hinzu. Ich zitiere. Im neutestamentlichen Zeiten war es in schwierigen medizinischen Fällen eine gängige Praxis, dass die Menschen viele verschiedene Ärzte aufsuchten und eine Fülle von Behandlungen erhielten. Die angeblichen Heilmittel waren oftmals widersprüchlich und verschlimmerten die Beschwerden vielfach, anstatt sie zu lindern. Zitat Ende. Hinzu kam noch, dass diese Behandlungen und Medikamente teuer waren und eben all ihren Besitz verschlangen. Vielleicht war sie ja einmal wohlhabend. Jetzt aber hat sie nichts mehr und ihre Hoffnung auf Heilung war gänzlich zerstört. Auf irgendeine Art und Weise hat diese Frau nun von Jesus und seinem Wirken erfahren. Vielleicht hat ihr eine gute Seele davon erzählt, was gerade auf der anderen Seite des Sees passiert ist. Er ist zwar kein Arzt, wie sie die Ärzte kennt, aber wo er auftritt, wo er Menschen berührt, da geschieht Gewaltiges. Kranke werden gesund, Tote stehen auf, Dämonen fahren aus. Wenn er sie doch auch nur berühren würde, ihre 12-jährige Leidenszeit wäre doch sicherlich bald zu Ende. Und jetzt? Jetzt ist er da. Ihr Lieben, versucht euch diese Szene doch einmal ganz plastisch vorzustellen. Mit den Augen des Herzens. Jetzt ist Jesus da. Und diese Frau auch. Sie hat es in seine Nähe geschafft. Aber es sieht nicht danach aus, dass er sie berühre und heilen wird. Er ist ja offensichtlich auch gar nicht wegen ihr herüber ans Westufer des Sees Genezareth gekommen. Wir lesen nämlich in den Versen 22 und 23, und siehe, da kam einer der Obersten der Synagoge, namens Jairus. Und als er ihn erblickte, warf er sich ihm zu Füßen und erbat ihn sehr und sprach, meine Tochter liegt in den letzten Zügen, komm doch und lege ihr die Hände auf, damit sie gesund wird und am Leben bleibt. In einer solchen Situation, ihr Lieben, da ist doch Eile geboten. Da gilt es doch, keine Zeit zu verlieren. Und da lesen wir nur ein paar Verse weiter. Und er ging mit ihm und es folgte ihm eine große Menge nach und sie bedrängten ihn. Er kam also nicht her, nicht auf sie zu, nein, er ging hin, also von ihr weg. Denn Eile ist doch geboten. Nur nicht stehen bleiben letzt, nur nichts dazwischen kommen lassen. Ein junger Mensch liegt in den letzten Zügen. Jetzt muss sich Jesus aber beeilen. Und ausgerechnet in diesem Augenblick, ausgerechnet in diese höchst eilige Situation hinein, bahnt sich diese kranke Frau einen Weg durch die Menge. Eilend, keuchend, ihre Hände zitternd. Ein Gedanke nur geht durch ihren Kopf. Nur hin zu ihm. Und jetzt, sie hat es geschafft. Sie ist direkt hinter ihm. Das also ist er. Das also ist Jesus von Nazareth. Helfer, Heiliger, Allmächtiger. Und sie ist hinter ihm. Aber hören wir sie reden? Nein, sie sagt nichts. Sie spricht ihn nicht an. Manchmal in anderen Situationen, da hören wir, wie Menschen schreien und seufzen: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich mein. Das hören wir von ihr nicht. Nun, zunächst stell dir einmal vor, Jesus stünde leibhaftig vor dir. Was würdest du ihm sagen? Ich glaube nicht. Schön, dass du da bist. Ich habe dies und jenes Anliegen. Ich glaube, wir allesamt würden niederfallen und kein Wort herausbringen. Wir würden uns in den Staub beugen und versuchen anzubeten. Diese Frau hier sagt nichts, als sie hinter ihm ist. Zum einen sieht sie ihn ja dahin gehen, vielleicht eher dahin eilen, in eine ganz andere Richtung. Nicht zu ihr hin, sondern er eilt mit dem Obersten der Synagoge in Richtung seines Hauses. Er kehrt ihr den Rücken zu, aber sie spricht ihn nicht an, sondern bleibt nur hinter ihm. Doch noch aus einem anderen Grund wird sie wohl stumm geblieben sein. Überleg doch einmal, wie oft hat sie vor Ärzten ihre persönliche Not reden müssen. Nichts Angenehmes. Jetzt möchte sie nicht mehr reden. Nicht nur deshalb, weil ihr die natürliche Scham den Mund verschließt, sondern weil der Eindruck der Heiligkeit Jesu dieselbe verstärkt. Wenn dieser eine hier der Heilige Gottes ist, wer bin ich? Wenn dieser eine hier der ewige, vollkommene und reine ist, wer bin ich unreine neben ihm? In Jesu Gegenwart bekommt ein Mensch eine tiefe Empfindung der eigenen Unwürdigkeit. Ich hoffe, ihr alle habt das schon verspürt. In der Gegenwart Jesu, in der Berührung mit ihm, da fühle ich mich nicht groß. Nein, da fühle ich meine eigene Unwürdigkeit umso stärker. Und doch drückt dieses Gefühl diese Frau jetzt nicht einfach völlig nieder, sondern sie behält eine letzte Zuversicht, dass ihr geholfen wird, auch wenn sie nur heimlich am Saum seines Gewandes ihn berühren würde. Berühren, ohne dass er es sieht, ohne dass er es bemerkt. Darum geht es ihr. Denn sie sagte sich: Wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt. Und dann beugt sie sich nieder und berührt den Saum. Das heißt wohl eine der Quasten, die an den vier Ecken den untersten Abschluss eines jüdischen Gewandes bildeten. Ein solches Gewand wird ausführlich beschrieben in 4. Mose 15, den Versen 38 bis 40 und auch in 5. Mose 22, Vers 12. Der Herr Jesus trug sicherlich nach Vorschrift des Gesetzes auch diese vier Quasten. Aus blauen Fäden waren sie hergestellt und sollten den Juden stets an die Gebote Gottes erinnern. Blau, die Farbe des Himmels, die auch am Saum des priesterlichen Gewandes verwendet wurde, bedeutet, dass der Wandel eines Dieners Gottes himmlisch sein soll, abgesondert von irdischen Begierden, abgesondert von Hochmut, Ehrgeiz und Habsucht. Eine dieser blauen Quasten berührte nun unsere kranke Frau mit raschem Griff, in der Hoffnung, dass diese flüchtige Berührung unbemerkt blieb. Und siehe da, sogleich, lesen wir, vertrocknete der Quell ihres Blutes und sie merkte es am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Berührung mit Jesus, erfüllte Hoffnung. Man könnte hier schon Amen sagen, aber ich bin noch nicht am Ende. Ich muss jetzt wieder etwas persönlicher werden, einfach eine Erklärung geben, damit wir diese Geschichte hier noch etwas besser verstehen. Ich muss fragen, weil es mich innerlich drängt und weil ich weiß, dass die Zeit auf der Weltenuhr abläuft. Deshalb noch einmal die Frage: Hast auch du schon eine Berührung mit diesem treuen Erlöser und siegreichen Herrn gehabt? Hast du überhaupt schon einmal, wie diese Frau hier, ein Verlangen in deiner Seele gehabt, zu Christus zu kommen mit deiner ganzen Not, deinen Sündenschmerzen, deiner Angst und deiner Traurigkeit? Ich meine, nicht einmal dann und wann flüchtig und oberflächlich die Hände falten und sprechen: Herr, gib mir bitte, Herr, ich danke dir. Sondern ich meine dieses tiefe Verlangen nach Jesus. Nicht, dass wir ihn alle Zeit bei uns spüren, aber das innere Verlangen, dass er alle Zeit bei uns ist. Darum geht's. Hast du dieses innere Verlangen, das mit aufrichtigem Herzen spricht: Jesus, mein Leben soll dir ganz gehören? Treu nach dem Liedtext: Und ob ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Auch du darfst Jesus anrühren, ja, musst ihn anrühren, wenn dir Hilfe zuteil werden soll, um das ewige Heil deiner Seele. Schaut, ihr Lieben, dass so viele willentlich an Jesus vorbeileben, das bewegt mich. Und ich hoffe, es bewegt auch dich. Dass Millionen dann und wann immer einmal wieder die Botschaft des gekreuzigten Christus hören und genau wissen: Da und jetzt bin ich gemeint. Diese Botschaft dann aber verdrängen und ihren alten Weg ohne diesen Herrn weitergehen. Das bereitet mir Sorge. Du kannst jetzt entgegnen: Ja, aber dann gingen ja Millionen verloren. Richtig? Genau das ist ja die Not, dass eben Millionen und Abermillionen verloren gehen, in die Hölle gehen, an die so viele ja nicht mehr glauben. Wer aber an Jesu willentlich vorbeilebt und ohne Gnade vorbeistirbt, dem ist nicht mehr zu helfen. Nun fragen vielleicht einige: Ja, wie komme denn ich in Berührung mit Jesus? Nun, wir können natürlich nicht buchstäblich mit unseren Fingern den Saum seines Gewandes berühren. Aber schaut, es gibt ein geistliches Berühren. Man kann Kraft aus ihm empfangen, Heilung für unser sündenkrankes Herz in dem Augenblick, wo wir kommen. Diese Verbindung mit Jesus wird in der Schrift nicht immer als eine Berührung bezeichnet, sondern an vielen Stellen zuerst einmal als ein Hören. So fängt heilsame Berührung mit Jesus an: Hören auf sein Wort und nie an diesem Wort vorbei. Denn sonst suchst du Jesus vergebens. Suche ihn in der Schrift, sie ist es, die von ihm zeugt. Neigt eure Ohren, sagt Jesaja, neigt eure Ohren und kommt her zu mir, hört, so wird eure Seele leben. Jesaja 55, Vers 3. Man möchte heute in unsere Zeit hinein mit Jeremia laut rufen: O Land, 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 höre das Wort des Herrn. Aber dieser Ausruf gilt nicht nur für unser jeweiliges Land, aus dem wir kommen, sondern das Wort gilt auch ganz persönlich für uns und meint: Zurück zur Schrift und höre das Wort, denn hier ist die Sonne, die allen Nebel des Lebens durchbricht. Hier ist die einzige Schrift, die nie veraltet, denn Gottes Wort ist zuverlässig. Eines kann Gott nämlich nicht: Er kann nicht lügen. Auf sein Wort darf man sich getrost verlassen. Der allgewaltige Gott wacht über sein Wort, welches ewig bleibt, auch wenn Himmel und Erde auseinanderbrechen. Und mehr als das, im Worte Gottes begegnet dir und mir Jesus. Darum im Hören auf sein Wort fängt auch Berührung mit diesem gekreuzigten, auferstanden und wiederkommenden Herrn an, dem gegeben ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Als nun sie von Jesus hörte, kam sie unter dem Volk von hinten heran und rührte sein Gewand an. Vers 27. Eine zweite Antwort auf die Frage, wie komme denn ich mit Jesus in Berührung, ist durch Sehen. Doch ihr Lieben, Sehen fängt zunächst einmal mit Wegsehen an. Wegsehen von mir selbst. Wegsehen von der Welt und ihren Begierden. Wegsehen von den satanischen Lockmitteln, die uns zu verführen suchen. Wegsehen von den Hindernissen, die sich auf unserem Weg manchmal meterhoch auftürmen. Und dass ich auch nicht auf meine Kraft oder Schwachheit sehe, sondern indem ich aufsehe auf Jesum, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Wie komme denn ich mit Jesus in Berührung und in eine selige Gemeinschaft mit ihm? Ich meine drittens durch Hinkehr, durch eine klare Bekehrung zu dem, der sich zuerst zu mir gekehrt hat und der nun zu mir kommt in seinem einzig geliebten Sohn. Wenn du ein Haus betreten willst, dann bleibst du ja auch nicht vor der Schwelle stehen. Du trittst über sie hinweg. Dann erst bist du drin. Dann erst bist du im Haus. Lass es also nicht beim Hören und beim Anschauen bewenden, sondern kehre dich ganz zu Jesus. Tritt ein durch die Pforte, auch wenn sie eng ist. Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, all ihr Enden der Erde, denn ich bin Gott und keiner sonst. Hier spricht der lebendige Gott Israels zu Jesaja: Ich bin der lebendige Gott und keiner sonst. Nicht ein Buddha, nicht ein Allah, sondern der Gott Israels, der in Jesus Christus sich hineingeoffenbart hat und hineinoffenbart in diese Zeit und Welt. Hast du nun den Wunsch, Jesu anzurühren, um selig zu werden und versöhnt mit Gott in Ewigkeit, so höre auf sein Wort, so schaue auf Jesus und bekehre dich mit ganzem Herzen zu ihm. Übergib ihm dein Leben und lass es bei ihm. Nichts und niemand sonst kann dich retten. Keine Kirche, kein Prediger und kein Pfarrer, nichts, einzig Jesus und nur Jesus allein. Zum Schluss muss ich noch zwei Dinge in diesem ersten Teil sagen. Erstens, denke daran, du musst in eine freiwillige Verbindung mit Jesus kommen, wenn du gerettet und versöhnt werden willst. Wenn du ein geheiligtes und Gott wohlgefälliges Leben führen willst. Seht diese Frau hier. Sie wurde nicht von irgendjemand gezwungen. Sie wurde nicht von den Jüngern zu Jesus Christus gedrängt und getrieben. Nein, irgendjemand hatte ihr diese eine Botschaft gegeben. Jesus ist da, Jesus kann, versuch es doch. Komm auch du zu ihm. Und dann brannte ihr Herz. Und sie ist gekommen, willentlich und eifrig bestrebt, ihn zu berühren und durch ihn heil zu werden. Einmal ergriffen von dem Gedanken, geheilt zu werden, drängte sie vorwärts und ließ sich durch nichts und niemanden mehr aufhalten. Das ist wichtig. Lass dich durch nichts und durch niemanden aufhalten, und wenn es im eigenen Haus wäre. Es muss dein persönlicher und herzlicher Wunsch sein, zu Christus zu kommen und befreit zu werden von deiner ganzen Schuld und von der Macht der Sünde. Und dann, so du Buße getan hast, nimm das Blut Christi in Anspruch und wisse, jetzt bist du frei. Denn wen Christus frei macht, der ist wahrhaftig frei. Und ihr, die ihr den Herrn schon kennt, die ihr Christus liebt und ihm nachfolgt, denkt daran, diese Frau hier hatte wenigstens einen Menschen, einen Zeugen, der sie auf Jesus gewiesen hat. Und vielleicht hat jener unbekannte Mensch lange gebetet, dass es doch einmal zu einer Begegnung dieser Frau mit Christus kommen möge. Und diese heilige Stunde ist gekommen. Jeder Wiedergeborene kann und soll den Herrn bezeugen und eine Seele von Jesus sagen, solange dies noch möglich ist. Danach aber fleißig beten, dass diese heilige Stunde kommt, dass dieser Mensch eine Begegnung mit dem Gekreuzigten und Auferstandenen sucht und findet. Aber drängt nicht. Nötigt nicht in fleischlicher Weise. Lasst dem Geist von oben Raum an diesem Herzen zu wirken, um es auf diese heilige Stunde vorzubereiten. Vorzubereiten, damit dieser Mensch dann mit innerem Verlangen umkehrt und zu rufen anfängt, heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen. Jeremia 17, Vers 14. Es muss ein freiwilliges Kommen sein. Es muss ihn drängen. Er muss eine Berührung mit Jesus wollen. Und das Zweite, bei Jesus alleine ist Hilfe, ist Rettung für die Ewigkeit, nie bei Äußerlichkeiten. Das hat unsere kranke Frau hier auch gewusst. Und das ist für mich keine Frage. Sie hat nicht von seinem Gewand, nicht von diesem blauen Quasten Heilung erwartet, sondern von diesem wunderbaren, allgewaltigen Herrn. Aber sie braucht, wie Luther einmal sagt, sie braucht das Gewand als äußerliches Mittel und Zeichen, das sie nun ergreift und dass sie an Christus gelangen konnte. So ist's geblieben. Äußere Mittel und Zeichen retten nicht. Ich hoffe, das haben hier alle begriffen. Aber ich sage, die große Schar, die große Masse der Namenschristen haben das eben genau nicht begriffen. Die erwarten immer noch die Seligkeit und den Himmel durch äußere Mittel. Und das ist falsch. Jesus allein rettet. Schaut, Sakramente wirken nicht das Heil, auch wenn sie geboten sind in der Schrift. Aber sie wirken nicht das Heil. Weder Taufe noch Abendmahl sind Mittel, die uns Seligkeit schaffen, auch wenn wir diese Mittel lieben, auch wenn wir sie brauchen. Sie sind aber nur der Saum des Gewandes. Die Kraft geht nicht vom Gewand aus, sondern wie die nachfolgenden Verse bezeugen, sie geht von Jesus aus. Der Heiland hat das gespürt, lesen wir weiter. Er spürte, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Und weiter, nicht nur Berührung des Gewandes war ihr Heilung bewirkt, was ihr Heilung bewirkt worden, sondern durch den Glauben. Markus 5, Vers 34 sagt es, dein Glaube hat dich gerettet. Jesus sagt es ihr ganz deutlich, dein Glaube hat dich gerettet. Das ist der Unterschied. Es haben ja viele Jesus berührt. Das Volk drängte ihn ja von allen Seiten. Aber von der jederzeit bereiten Heilskraft Jesu hat die Masse des Volkes nichts erfahren. Warum? Weil das auch nur Mitläufer und Neugierige waren, ohne eine persönliche Beziehung zu Jesus. Wo der Herr aber unseren Glauben sieht, unser gläubiges Vertrauen findet, bleibt seine Liebesmacht an uns nicht verborgen. Wo die Hand des Glaubens ihn berührt, da geht eine Kraft von ihm aus, die in uns Schwachen sich mächtig erweisen will. Dein Glaube hat dich gerettet. Gehe hin in Frieden und sei von deiner Plage gesund. Steh auch du fest auf diesem Glaubensgrund und sei gerettet. Ich weiß nicht, wie lange wir noch Zeit haben. Die Zeit eilt, die Welt taumelt, zittert und bebt. Wir gehen schnell in die Zeit hinein, die auf der einen Seite für das Auftreten des Antichristen und auf der anderen Seite für das Wiederkommen Jesu bereitet wird. Deshalb, die Zeit ist ernst. Wir spüren das. Bleibe auf diesem Glaubensboden, dass das Größte nicht die Wunder sind, sondern die Wunden Christi, sein Blut zu deiner Erlösung. Nach dieser strecke die Hand des Glaubens aus und dann falte die Hände und sprich, Herr, ich danke dir, dass du auch mich erkauft hast durch dein teures, heiliges Blut und dass ich nun jeden Tag im Leben und im Sterben dir gehören darf. Liebe Geschwister, hier will ich mit dem ersten Teil schließen. Den zweiten Teil werde ich im November ohne große Einleitung direkt hier wieder anschließen. Amen. Lasst uns beten. Ja, himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du heute Morgen mitten unter uns warst, dass du die Herzen der Menschen geöffnet hast und dass die Botschaft eindringen dürfte. Die Botschaft, die du gegeben hast, die Botschaft, Herr, dass es darauf ankommt, zu dir zu kommen, Buße zu tun und dann gläubig dich zu ergreifen. Herr, und wenn heute Morgen Menschen hier unter uns sind oder wenn draußen Menschen sind, die über das Internet die Botschaft hören, die noch keine Berührung mit Jesu haben, so gehe ihnen nach und versuche, dass sie zu dir kommen. Vater, ziehe sie zu Jesus, damit sie einst erkennen, ja, ich bin verloren ohne diesen heilbringenden Herrn. Lob und Dank sei dir dafür. Amen.
Thank you.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Erich Fischer mit dem Thema Erfüllte Hoffnung, Teil 1. Wenn es Sie innerlich angesprochen hat, Sie Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran! Thank you.